Wir werden heute Psalm 1 betrachten. Im Psalm 1 steht es über diesen gesegneten Mann. Psalm 1, wie wird man ein glücklicher, erfolgreicher Mensch? Und da heißt es, Psalm 1, Vers 1 bis 2, gesegnet ist der Mann. Und das ist das Geheimnis, wie wird man gesegnet? Gesegnet ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und wenn man das jetzt synonym übersetzt, im Rat der Schwachen, im Rat der Ungläubigen, wer nicht also bei den Unmündigen, bei den Dahingegebenen lebt und auf sie hört, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, was es auch Gottlose auch immer jetzt heißt. Also noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust an den Geboten Gottes oder an den Anweisungen Gottes. Der ist ein gesegneter Mann. Der Mann ist gesegnet. Also der also nicht im Rat, in der Information der Gottlosen lebt, was du von den Gottlosen erfährst. Also, man ist gesegnet, wenn man auf Gott hört. Das ist also der Einstieg, wo ich hier einsteigen möchte. Wenn du Lust an Gottes Anweisungen hast, fragst, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Und zwar, ich habe ja diese Woche, gestern glaube ich, gesagt, du solltest Gott fragen, Herr, rede mit mir. Zu wem hat Gott geredet? Wem hat er etwas offenbart in Nachtstunde, während du geschlafen hast, während du allein für dich warst, niemand um dich herum, hat Gott zu dir geredet? Gesegnet ist der Mann, zu dem der Herr redet, dem der Herr sich offenbart, dem der Herr erscheint, der Himmel, den Himmel sieht, die Himmelsleiter zum Beispiel. Das reicht schon, wenn du die Himmelsleiter siehst und die Engel Gottes auf und niedergehen. Ungläubige Menschen, sie vertrauen auf die Vorsorge, was sie alles einzahlen an Rente, an Vorsorge. Ungläubige Menschen vertrauen an Vorsorge. Gläubige Menschen an der Fürsorge Gottes. Ein ganz großer, wesentlicher Unterschied. Entweder Vorsorge oder Fürsorge. So, wohl dem, der nicht wandert im Rat der Gottlosen, der Schwachen. In Englischen heißt es also den Schwachen. Also Menschen, die nicht viel zu sagen haben, die nur von ihrem Wissen, aus ihrem Denken heraus reden, aber nicht durch die Offenbarung Gottes sprechen. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wer ständig in den Abgrund schaut, stürzt hinein. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wer ständig auf die Krankheit schaut, wer ständig auf die Probleme schaut, wer ständig auf die Schwierigkeiten schaut, wer ständig auf die Ängste schaut, auf die Sorgen, auf den Mangel schaut, der fällt da hinein in diese Grube. Und deshalb, was passiert, wenn ich auf den Herrn schaue? Denk darüber nach. Wenn du auf Gott schaust, du wirst auffahren, du wirst Mut bekommen, mit deinem Leben wird es vorwärts gehen. Also, auf was schaust du? Deshalb heißt es in der Bibel einmal, lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf was du schaust, wenn du auf die Probleme schaust, dann wirst du immer tiefer runtergezogen. Du musst es nur probieren. Ich bin krank, ich bin schwach. Ich bin müde. Meine Sorgen, meine Schwierigkeiten. Also ich und mein, wenn du diese Worte falsch gebrauchst, das zieht dich wie Blei runter. Wer ständig auf Gott schaut, der wird von Gott übernommen. Halleluja. Also Probleme. Wie begegnest du den Problemen? Zähle alles auf, was Gott alles schon mit den Problemen gemacht hat. Der Segen übernimmt uns, wenn wir nicht im Rat der Gottlosen wandeln. Und Gottlose wären alles, was von Gott abgefallen ist. Probleme haben mit Gott nichts zu tun. Krankheit hat mit Gott nichts zu tun. Mangel hat mit Gott nichts zu tun. Angst hat mit Gott nichts zu tun. Unglück hat mit Gott nichts zu tun. Also die sind alles Gottlose. Und die versuchen uns zu faszinieren, zu imponieren, zu beeindrucken. Unsere Aufmerksamkeit. Aber wenn du anfängst von Gott zu reden und in Angesicht deiner Feinde fängst an zu singen, zu jubeln, zu jauchzen. Halleluja, 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 Halleluja. Mitten in der Schwierigkeit, wenn du deine Hände erhebst, Wahnsinn. Aber du musst wahnsinnig werden, um aus dem Wahnsinn rauszukommen. Sonst löst du deinen Wahnsinn nicht. Der Segen übernimmt uns, wenn wir anfangen, uns mit Gott abzugeben und uns Gott übergeben, uns regelrecht Gott übergeben. Wenn wir nicht mehr das tun, was uns die Probleme sagen, jetzt solltest du einen Strick nehmen und dich aufhängen oder jetzt solltest du zum Arzt gehen. Okay, wandelt nicht im Rat der Schwachen, der Ungesegneten. Lernt nicht von Menschen, schaut nicht auf Menschen, die ungesegnet sind. Also das Geheimnis des Segens ist, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist und was du hast. Heilig sein oder Gotteskind sein ist einfach für Gott reserviert sein. Ich bin für den Herrn und ich höre auf den Herrn und ich mache das, was mein Boss mir sagt. der da oben, unser Herr. Auch, du sollst auch lernen, nicht auf Menschen zu hören. Ich möchte dich zu einer Mündigkeit hinführen, wo du sagst, also ich will nicht auf Menschen hören. Die Menschen sind wichtig, Geschwister sind wichtig, Brüder und Schwestern sind wichtig. Und wir sollten aufeinander achten und so alles, was wir zu sagen haben. Aber das letzte Wort hat der Herr. Das letzte Wort hat der Herr. Und wir müssen lernen, Abstand von den Leuten zu bekommen, damit wir für Gott reserviert sind, damit wir Heilige werden, was Besonderes. Damit wir auf Gott hören können, damit in unserem Leben diese Harmonie mit Gott entsteht. Aber solange noch einer dazwischen pfeift, solange noch einer dazwischen quasselt, solange einer versucht, uns zu imponieren, können wir nicht auf Gott so richtig hören. Wer schwimmen will, der muss ins Wasser springen und sich dem Fluten übergeben. Ein bisschen mit den Füßen und ein bisschen mit den Händen strampeln. Und weißt du, beim Schwimmen, genau, du kannst auch gerade schwimmen, aber du gehst wie ein Wettstein runter. Beim Schwimmen ist es auch, man benutzt die Hände und die Füße. Und genauso auch im Geistlichen. Ich habe eines entdeckt, auch wenn ich manchmal mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal geht es mir so, dass ich weiß nicht, was ich beten soll. Zungen will ich auch nicht beten, in Deutsch will ich auch nicht beten. Weißt du, was ich mache? Ich mache dann so. Das reicht mir. Was hat Moses getan? Mir ist die Geschichte so groß, Moses auf dem Berg dort, als er gegen Amalek kämpfte. Er hat nur seine Hände hochgehalten. Nur seine Hände. Das war Körpersprache. Und manchmal weiß ich nicht, was ich beten soll, aber ich mach mal so. Gewiss denken die Leute bei den Nachbarn drüben auf der anderen Seite, ich mache Frühgymnastik. Das vielleicht am Nachmittag. Aber ich preise meinen Herrn. Ich entspanne mich in Gott. Und wir müssen lernen, uns in Gott zu entspannen. Und ich musste Gott nicht alles sagen. In der Bibel heißt es, er weiß mein Anliegen schon von fern. Noch ehe sie bitten, will er uns antworten. Wir haben ja die Tage auch gehört, wir sollen nicht viele Worte machen. Wir denken, wenn wir viele Worte machen, wir werden gehört. Unser Herz muss stimmen. Wenn das Herz richtig da ist, dann passieren Dinge. Also beim Schwimmen, so. Und das hält dich über das Wasser. Das hält dich über deine Sorgen. Das hält dich über deine Krankheit. Wenn du einfach deine Hände bewegst vor dem Herrn. Paulus sagt, ich will, dass die Männer an allen Orten heilige Hände emporheben. Und damit du heilige Hände emporheben kannst, musst du deine Hände befreien, deine Hände reinigen, aus deinen Händen alles loslassen, so damit du deine Hände dem Herrn zur Ehre verwenden kannst und dem Herrn zuwinken kannst in deiner Not. Probleme, Unsegen, Fluch und alles, all diese Dinge kommen über unser Leben, so ein Kierkegaard hat einmal gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Wenn du anfängst, dich mit Ungläubigen zu vergleichen, du musst also nicht einmal gehört haben, was die Ungläubigen gesagt haben oder was sie sagen oder was sie raten. Du musst dich nur vergleichen. Guck mal, die fahren Mercedes und ich muss, was weiß ich, Gogomobil fahren. Oder ja, mit dem Vergleichen. Mit wem vergleichst du dich als Kind Gottes? Du kannst dich mit den Rockefellers vergleichen. Verstehst du also, dann vergiss das. Dann gehst du gleich als Bettler auf die Straße und Straßensänger und Straßenmusiker. Mit wem weißt du, dieses ständige Vergleichen, das bereitet uns Not, macht uns Not. Du vergleichst dich mit den Gottlosen. Und wir haben in der Bibel, da vergleicht sich ein Mann Gottes mit den Gottlosen. Wie geht es den Gottlosen so gut? Die Not fängt an mit dem Vergleichen. Guck mal. Ich habe nur ein paar Schuhe, aber die haben 20. Oder ich will nur ein paar Bilder. Neben, verstehst du, die haben 5-Zimmer-Wohnung. Ich bin froh, dass ich meine 1-Zimmer-Wohnung bezahlen kann und dergleichen und so weiter. Du vergleichst dich mit anderen Leuten. Solange du dich mit anderen vergleichst, wirst du immer den Kürzeren ziehen. Und merkst, Mensch, ich bin es nicht. Wie, und also als ich die Gottlosen ansah, ihr Wanst wurde immer dicker und sie protzen vor Gesundheit, so steht es in dem Psalm. Bis dass ich ging in das Heiligtum des Herrn. Wenn du dich vergleichen willst, fang an, dich mit Gott zu vergleichen. Fang an, dich mit den Heiligen zu vergleichen, die im Himmel sind. Mit Abraham, Isaac und Jakob. Fang an, dich zu vergleichen mit Moses, mit Jeremia, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wir sollten uns nicht mit Menschen vergleichen. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Heißt, mit wem vergleichst du dich? Das ist schon deine Dummheit, wenn du sagst, naja, guck mal, ich vergleiche mich mit dem und dem. Hör auf, dich mit Menschen zu vergleichen. Mit dem Pastor zu vergleichen, mit dem Bruder, mit der Schwester zu vergleichen. Hör auf, dich mit irgendeinem Heiligen, der hier auf dieser Erde lebt, der noch nicht vollendet ist, dich zu vergleichen. Wenn wir Hebräer 11 lesen, diese Wolke von Zeugen, das sind alles vollendete Heilige. Und wenn du dich mit Menschen vergleichst und dann irgendwann wirst du merken, Mensch, der hat schwarze Flecken. der ist aussätzig oder der ist nicht ganz koscher. Und indem du von Menschen so Idealbild entwickelst, also an Lebende solltest du dich nicht vergleichen. Schaut auf Jesus Christus, der auferstanden ist, der lebt. Lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Solange es einen Menschen gibt, der mehr hat als du, wirst du nie glücklich sein, wirst nie gesegnet sein, wirst immer was zu jammern haben, wirst immer was zu klagen haben. Und die Werbung sorgt für das Übrige mit Geiz und Neid und so weiter. Mit diesen Dingen versuchen sie zu werben. Und die Wirtschaft lebt nur davon. Die Wirtschaft lebt nur davon, die haben's. Die können sich leisten. Und du? Die haben's. Und du? Die Bibel sagt, Neid oder Geiz ist die Wurzel alles Übels. Haben wollen einfach. Der gesegnete Mann ist, der wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Das brauchen wir. Du solltest den Herrn fragen, wenn du was kaufst, brauchen wir das überhaupt? Ist das überhaupt nötig? Das ist nur Belast unter Umständen. Vielleicht ist das nur Ramsch. Vielleicht ist es ein Sonderangebot. Vielleicht zahlen wir mehr drauf beim Sonderangebot als sonst. Wir sollten uns nicht mit den Falschen vergleichen, wenn wir uns vergleichen, sondern mit dem Herrn. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 26. Gott hat seinen Knecht Jesus, also auferweckt, sagt Petrus in der Pfingstpredigt, und gesandt, damit er euch segnet. Also du sollst dich mit dem Auferstandenen vergleichen. Paulus sagt, ich lebe, weil Jesus lebt. Ich lebe, weil er lebt. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du sollst dich mit dem Erlösten vergleichen, mit Jesus. Und wir kommen noch darauf, dieses Vergleichen mit Jesus, nach seinen Prinzipien leben. Und Gott hat ihn auferweckt und zu uns gesandt, damit wir durch ihn, indem wir ihn anschauen, indem wir ihn anhimmeln, indem wir ihn anbeten, indem wir ihn verherrlichen, indem wir ihn zu Nummer eins in unserem Leben machen, dass wir ihm ähnlicher werden. So sein wie Jesus. In allen Phasen, in allem Leben. Und dann werden wir von ihm übernommen. Wir fangen an, seine Ziele zu verfolgen, seine Ideen, seine Predigt, seine Lebensweise, seine Liebe auszuleben. Wir beginnen das Leben Jesus zu leben, wenn wir ihn anschauen. Das, was du anbetest, das wirst du. Wenn du einen Ochsen anbetest, wirst du ein Ochs. Wenn du Geld anbetest, wirst du Mammonsdiener. Und wenn du Gott anbetest, wirst du ein Gottesdiener. So, was man anbetet. In 5. Mose Kapitel 28, Vers 2, da sagt Moses, nachdem er die Segnungen so ausgebreitet hat, all diese Segnungen werden über euch kommen. All diese Segnungen, also wenn du dem Wort Gottes gehorchst und deshalb wandelt nicht im Rat der Gottlosen, auch nicht im Vergleichen mit den Gottlosen. Der Gottlose ist kein Vergleich, kein Musterbeispiel für dich. Deine ungläubigen Nachbarn sind keine Vorbilder für dich. Die kannst vergessen, diese Ungläubigen. Was ist diese Ungläubigen? Der Gottlose ist wie Gras. Da geht der Wind darüber und wo sind sie geblieben? Kein Hahn kräht nach ihnen mehr. Keiner fragt mehr nach ihnen und so weiter. Deshalb die Gottlosen. Du musst dich nicht nach den Gottlosen orientieren. Und was wird sein, was du bereitet hast? Denk an den Kornbauer, was Jesus sagt. Was nützt das ganze Horten? Die Erben streiten sich nachher. Und Gott sagt hier, wenn du meine Worte hörst und tust, was ich dir sage, dann heißt es, all diese Segnungen werden über euch kommen. Und das reicht nicht. Gott fügt noch was dazu hier, oder Moses fügt noch was dazu. Alle diese Segnungen im Haus und Hof und Garten und Eingang und Ausgang und überall, die werden über euch kommen und euch übernehmen. Weißt du, was das heißt? Der Segen Gottes übernimmt dich. Plötzlich fliegst du. So wie ein Flugzeug von der Luft, von der Aerodynamik übernommen wird. Das ist ein Gesetz. Ein Gesetz, Aerodynamik ist ein Gesetz. Plötzlich fliegt das Flugzeug. Und dann heißt es, wir haben uns übergeben. Also der Pilot oder wir übergeben uns. Und sobald das letzte Rad die Erde verlässt, gibt er ein Signal an eine Funkstation, an einen Turm, an Tower, sagt er, wir übergeben uns oder wir haben uns übergeben. Also jetzt leben wir in einer anderen Dimension. Und da heißt es, es wird auf euch kommen und euch übernehmen. Hat dich der Segen schon übernommen? Hat Gott dich übernommen? Hat die Herrlichkeit dich schon übernommen? Hat dich der Friede Gottes übernommen? Hat Gott dich übernommen? Konnte dich übernehmen und einfach jetzt wohin tragen? Also solange du noch irgendwo festgenagelt, festgebunden bist, kann er dich nicht übernehmen. Aber sobald du dich gelöst hast, deshalb löst dich von den Sünden der anderen, dann kann dich Gott übernehmen, kann er dir deine Sünden vergeben und kann dich weiterbringen. Der Segen wird euch übernehmen, euch überschütten, euch überraschen, sich eurer bemächtigen. Das alles steckt in diesem Wort drin. Der Segen wird euch übernehmen weil ihr ihm gehorcht, weil ihr ihm folgt, weil ihr mit ihm geht, weil Gott euer Begleiter ist, da haftet der Segen an euch wie eine Klette. Halleluja. Der Segen klebt an euch, kriegst nicht mehr weg den Segen. Du kannst den Segen nicht mehr abschütteln, wenn ihr mit Gott geht. Hesekiel 34, Vers 26. Und der Herr, dein Gott, sagt hier, Gott redet, ich will Ströme des Segens auf dich senden. Du stehst wie unter einem Wasserfall. Ich will Ströme des Segens. Also jeder Gläubige, der ist ein gesegneter Gottes. Als wir in Norwegen waren, vor lauter Fjorde und lauter Wasserfälle, am Anfang waren wir begeistert und haben noch geknipst. Am Schluss haben wir vergessen. Wo wir konnten die ganzen Wasserfälle nicht mehr zählen, so viele Wasserfälle. Und das war für mich so groß, weißt, manchmal haben wir uns gewaschen, wenn wir draußen waren, unter einem Wasserfall hingestellt und einfach eine himmlische Dusche gehabt. Und das ist der Segen Gottes. Der Segen wird euch überschütten. Und da kommt gutes Kristallwasser von Bergen herunter. Ist es nicht so? In den Bergen? Du magst Norwegen. So. Der Segen wird euch überschütten. Erwarte die Segenströme über dein Leben, dass jetzt so ein Wasserfall kommt. Ein Wasser, ein Sturzbach der Herrlichkeit Gottes. Du sagst, also, wie soll das passieren? Wir waren in Israel, mitten in der Wüste. In der Negev-Wüste und da habe ich plötzlich, kommen wir hin und da schreien die, da ist ein Schild, was steht da drauf? Wir wollten lesen, weil es war so langweilig in der Wüste und da fahren wir durch die Wüste und dieses Schild. Und da steht es mittendrin auf einem Hochplateau in der Wüste, Baden verboten. Dann sagen wir dem Reiseleiter, sagen Sie mal, sind die Juden verrückt? Also mittendrin am Hochplateau in der Wüste schreiben sie Baden verboten. Dann sagte, nein, das hat schon seine Berechtigung. Und dann sind wir ausgestiegen, diesen Wadi angeguckt, dieses Bächlein, oder da war überhaupt kein Tropfen Wasser. Aber dieses Schild ganz groß, Baden verboten. Dann sagt dieser Leiter, in der Regenszeit, da kommen Sturzflüte und da reißen sie alles weg mit. Und wer da drin ist, in diesem Wasser, der wird mitgerissen, der überlebt es nicht. Mittendrin in der Wüste hat Gott Ströme des Segens verheißen. Halleluja, Baden verboten. Du darfst im Segen Gottes baden. Halleluja. Und nicht nur das. Mir fällt, weißt du, suhlen. Weißt du, was suhlen ist? Die Sau suhlt. Aber du darfst dich im Segen Gottes nicht, also jetzt nicht im negativen, sondern im positiven Sinne suhlen, dich so richtig abwälzen. Nach links den Segen, nach rechts den Segen, nach hinten den Segen, nach vorne den Segen. So richtig dich im Segen Gottes suhlen. Und dann gehst du raus, bist gesegnet. Dich im Segen Gottes wälzen, suhlen, wälzen, deutsches Wort. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wir sind bei Psalm 1, für die ein bisschen später gekommen sind. Gott sagt, ich will dir meinen Segen ausschütten, unbegrenzt, überfließend, endlos. Gesegnet ist der Mann, der sich auf Gottes Rat verlässt, wenn Gott dein Lebensberater ist. Wenn Gott dein Berater ist, wenn Gott dein Finanzberater ist, wenn Gott dein Seelsorger ist, dann hast du ausgesorgt. Glücklich ist der Mann, der sich nicht auf Menschen verlässt. Was sagt der, was sagt die? Seelsorge ist gut, obwohl wir das Wort Seelsorge nicht in der Bibel haben. Das Wort steht nicht in der Bibel, Seelsorge. Wir sollen Hirten haben, die uns leiten, führen und so weiter. Aber Seelsorge steht nicht in der Bibel. Lehrer und Evangelisten haben wir, aber von Seelsorge nichts. Und deshalb, wir sollen uns nicht von Menschen leiten, sondern vom Heiligen Geist leiten. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also die von Gott beraten worden sind. Kann dich der Heilige Geist beraten? Wie berate dich der Heilige Geist? Zuerst einmal musst du von dir alles weggeben. Und erst wenn du leer bist, dann fängt an Gott zu reden. Fängt an Gott mit dir zu sprechen. Erst wenn du alles ausgeschüttet hast, was drin ist, wenn du mal durchgeputzt und gereinigt worden bist, dann fängt Gott an, in deinem Leben zu wirken. Ein glücklicher Mann ist derjenige, der mit Gott im Einklang ist. Ja, Herr, was sagst du dazu? Der mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und jetzt nicht nur mit dem Wort Gottes, sondern ich möchte sagen, auch mit der Schöpfung übereinstimmt. So viele Menschen stimmen mit der Schöpfung nicht überein. Die stimmen mit Gottes Wort überein. Die beten bald Tag und Nacht. Weißt du, wir müssen mit der Schöpfung übereinstimmen. Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du schlafen. Sollst du ruhen. Sollst du Pause machen. Sollst du Zeit für Gott haben. Und Menschen, die das nicht tun, die ruinieren sich. Ich wundere mich nicht über unsere westliche Zivilisation, dass die flattern und nervös sind und krank sind. Die haben nicht gelernt, den Tag des Herrn zu heiligen. Die sind nicht in die Ruhe Gottes eingegangen. Die arbeiten, die schuften, die nehmen sogar für den Sonntag Arbeit mit nach Hause, weil die nicht genug arbeiten können. Das ist Verbrechen an die Schöpfung. Und dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Israel ging in die Gefangenschaft, 70 Jahre babylonische Gefangenschaft, wegen ihren Sabbaten, steht da drin, weil sie den Feiertag nicht geheiligt haben, weil sie sich keine Ruhe gegönnt haben. Also wir sollten mit der Schöpfung zusammenarbeiten. Und das Gleiche gilt auch für den Menschen. Der Tag ist zum Arbeiten und die Nacht ist zum Schlafen da. Wer das nicht einhält, braucht nicht beten, lieber Gott, heile mich. Wir müssen mit der Schöpfung in Harmonie sein. Die Nacht ist zum Schlafen. Wenn du nicht den Schlaf vor Mitternacht hast, fehlt dir was. Und ich sage dir auch ganz einfach, weißt du, die Erde dreht sich wie eine Kugel und die geht um die Sonne. Und auf der anderen der Sonne, da ist die Erdanziehungskraft schwächer und was es auch immer ist. Und dann sollst du ruhen, sollst du ruhen. Gott hat es so eingerichtet. Aber wir haben Neonlampen, wir haben Lichter und dann gucken die Leute das Fernsehprogramm bis zum Schluss und geht nicht mehr. Und dann die Nacht ist versaut, dann sind sie nicht ausgeschlafen. Du musst 8 Stunden schlafen oder 6 Stunden wenigstens. Du brauchst deinen Schlaf. Gott hat es so eingerichtet. 3 Tage ohne Schlaf und du bist ein Nervenbündel. Kannst in die Psychiatrie gehen, kannst dich schon anmelden, nach 3 Tagen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht die ganze Nacht irgendwie zubringen, sondern die Schöpfung. Also der Mann, der im Rat Gottes wandelt, und das gehört auch dazu, dass ich mit der Schöpfung im Einklang bin. Und nicht nur saufe und fresse, sondern esse und trinke. Und meine Grenzen weiß und weiß, wo ich anfange und wo ich aufhören muss. Auch das gehört dazu. Was sagst du? Das Maß des Ochsen. Es steht nichts umsonst in der Bibel. Es steht also nichts Unnötiges. Also wir sollten also wirklich lernen, im Rat Gottes zu wandeln und nicht im Rat der Materialisten, der Kapitalisten, der Ausbeuter und so weiter. Wir sollten im Rat Gottes wandeln. Und wenn Gott sagt, du sollst 6 Tage arbeiten, dann arbeite 6 Tage. Und ich habe 3 Jahre lang Hebräisch und Judentum gehabt bei einem Rabbi, einem sehr populären Rabbi in Stuttgart. Und weißt du, hat er mir so nebenbei so, wir haben über Judentum gesprochen. Und dann sagte er, wir Juden, wir schuften 6 Tage, als wenn es keinen Gott gäbe. Und wir interessieren uns für Gott und Religion in 6 Tagen nicht, aber am Sabbat, die zünden nicht einmal, die machen nicht einmal Feuer, da wird schon Tag davor alles vorgekocht und vorbereitet und so weiter. Da sind wir ganz für Gott. Am Sabbat, am Samstag, sind wir ganz für Gott. So, Gott hat uns Verstand gegeben und wir sollen unser Verstand gebrauchen. Und wir machen uns, Geschwister und Freunde, wir machen uns so kaputt mit falscher Ernährung. Das ist ganz wichtig, wir sollten nur drüber nachdenken. Und da bräuchten wir weniger Zahnarzt, da bräuchten wir weniger dies und weniger jenes. Gott hat uns Verstand gegeben. Und wir schaufeln unser Grab mit Zähnen. Es ist noch niemand gestorben an Suff, aber es sind noch so viele an falscher Ernährung gestorben. Weil der Sündenfall mit der Ernährung anfing, also Eva nahm diesen Apfel, aß und hat sich an den Geboten Gottes versündigt und so weiter. Und da beginnt alles. Also ich will das nur sagen, Übereinstimmung mit der Schöpfung, mit der Natur, mit im Einklang mit der Natur, im Einklang mit Gott. Und Gott ratet uns. Wir sollten uns von Gott beraten lassen. Ich fand es ganz toll, als was Iata sagte, also die Frau war krank und die wusste nicht weiter. Und dann gibt Gott den Impuls, die Medizin. Bestelle, geh in die Apotheke der Europäer und hole die und die Medizin. Gott gibt sogar noch den Namen, welche Medizin es sein sollte. Und wenn Gott das kann, kann er bei dir auch sagen, das ist weg, das lass weg, das nimmst an. Und dein Körper weiß ganz genau, was bekommt und was nicht bekommt. Und du solltest nicht nur auf deinen Kopf hören, sondern auch auf deinen Körper, was deinem Körper gut tut und was deinem Körper nicht gut tut. Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Weißt du, die servieren dir alles. Und die servieren dir Gift auch. Und du wunderst dich, wenn du vergiftet bist. Also ich weiß nicht heute, dass ich über Ernährung zu sprechen komme, aber trotzdem. Das ist nicht mein Thema, aber Ernährung ist ein wesentlicher Teil. 1/3 der Bibel spricht über Ernährung. 1/3 über positives Denken, Leben und so weiter, Verhalten. Und 1/3 über Gott und Gebet und Glauben. So, das ist die Trinität der Bibel. Gott ratet uns und hör auf die Ratschläge Gottes, was er dir sagt, was du tun solltest. Er soll dein Berater sein. Nicht die Ärzte, nicht die Wirtschaft, nicht die Produzenten, die was produzieren und so weiter. Nein, Gott soll dein Berater sein in allen Dingen, in allen Stücken. Und Gott sagt, ich rate dir, dass du Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist, in der Offenbarung steht das. Dass du Gold kaufst, eine Gemeinde im Sendschreiben sagt dir, dass du Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist. Du solltest geläuterte, gereinigte Sachen kaufen. Gereinigte Nahrung, gesunde Nahrung. gereinigte Kleider. Weißt du, in der Bibel stehen so viele verrückte Sachen, wo wir Westler und Europäer hier drüber hinweglesen und ignorieren. Wir wundern uns über manche Probleme in unserem Leben. Die Bibel hat gesagt, wir sollst nicht verschiedenes Gewebe tragen, also Baumwolle und Lack und Flachs oder sonst was, sondern wir sollst einen Stoff tragen. Und wir wundern uns manchmal, warum so viel Spannungen in unserem Körper sind. Elektromagnetische Spannungen. Und du weißt es schon ganz genau, wenn deine Fußsohlen nicht richtig sind, gehst in Karstadt und dann plötzlich berührst du was und dann kriegst du einen Schlag. Du bist geladen. Du wunderst dich, warum du geladen bist. Weil deine Kleider nicht stimmen. Gott hat uns auch Anweisungen gegeben, was wir mit Kleidern machen. Johannes der Täufer, wie war er angezogen? Mit Kamelhaarmantel und Gürtel und so weiter. Das war prophetisch was anderes. Kurz, aber Gott sagt uns auch, wie wir uns anziehen sollen. Nicht nur, was wir essen sollen, wie wir uns anziehen sollen. Gott sagt uns auch, wo wir wohnen sollen. Wenn in einem Haus Schimmel ist, dann sollst du das Haus niederreißen und nicht in einem Haus wohnen, wo Schimmel ist. Also, wir lesen die Segnungen, wenn du das tust und so weiter. Fünfte Buch Mose. In fünfte Buch Mose sind alle Geheimnisse des Lebens, des Universums fast sogar enthalten. Wenn du in diese fünf Bücher Mose das richtig durchackerst und durcharbeitest, dann wirst du feststellen, wie klar und eindeutig, da kann sich unsere Wissenschaft verstecken. Und Leute, die Bibel nicht lesen, die glauben, wir sind intelligent, wir sind weise, die ruinieren unsere Gesellschaft. Und ich denke nur jetzt die Kindersterblichkeit im vorletzten Jahrhundert. Und sie war so groß, im Mittelalter, furchtbar, die Kindersterblichkeit. Und zwar wegen Unreinheit und Schmutz und das ganze Unhygienische. Die Bibel hat ganz klar gesagt, du sollst deine Toilette außerhalb des Lagers vergraben. Und so weiter. Oder letzten Zeit hat man entdeckt Kanalisation. Und dann kam Semmelweis, dass man die Hände waschen muss, damit also dieses Kinderbettfieber vermieden werden kann. Und der hat es eingeführt. Er war Jude übrigens. Und hat einfach das alte, uralte Gesetz Gottes wiederentdeckt, wieder umgesetzt. Und die Kindersterblichkeitsrate ist ganz tief runtergegangen. Wenn wir das Wort Gottes zu Rate nehmen, ob wir gläubig sind oder ungläubig sind, Wort Gottes funktioniert für alle. Wort Gottes funktioniert für Christen wie Nicht-Christen, wie Geisterfüllte wie Nicht-Geisterfüllte. Bei Geisterfüllten funktioniert es mehr, bei Christen funktioniert es noch intensiver, weil sie das Wort Gottes noch ernster nehmen. Aber jeder vernünftige Mensch, der die Worte Gottes beherzigt, Wort Gottes ist universell. Wer diese meine Worte hört und tut, sagt Jesus, ist ein kluger Baumeister. Gott ratet uns, Gold, das im Feuer geläutert ist, dass wir das kaufen, gereinigte Segnungen uns einstecken oder gereinigte Taten tun. Und etwas, was Gott uns ratet und im Gottesrat ist, ist Danke sagen. Dankbar sein. Sei dankbar in allen Dingen. Wenn du das gelernt hast, dankbar zu allen Menschen, dankbar für sogar für Lappalien und Kleinigkeiten. Und du glaubst gar nicht, wir haben ja von der Liebe gesprochen, das, was im Himmel zählt, ist Liebe. Und was im Himmel zählt, ist, was du über deine Lippen als Dankeschön gebracht hast. Auch, es ist nicht selbstverständlich, dass dich jemand großzieht und großfüttert und dich großpäppelt. Und wir haben so viel Grund, Mutter und Vater zu danken. Die haben so viel in uns investiert. Die haben es nicht nötig. Die hätten dich genauso abgeben können, in die Babyklappe stecken und du wärst auch, hättest auch überlebt. Oder denk an die Menschen, die selbstlos dir gedient haben. Und diese Menschen verdienen Ehre und Achtung. Die dich gelehrt haben, die dich ermutigt haben, die dich gestreichelt haben, die auf deine Schulter geklopft haben. Die verdienen Dank. Und deshalb, die Bibel sagt Dank. Also danken. Jemand hat einmal gesagt, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die am meisten danken können. Das sind die gesegneten Menschen. Wie werde ich gesegnet? Wenn du gelernt hast, danke. Danke. Nicht nur für die Musik und so weiter. Nein, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die am meisten danken können. Wenn du gesegnet werden möchtest, fang an zu danken. Fang an zu danken. Fang an zu danken. Dem Pastor, dem Bruder, der Schwester, ganz besonders deinen Eltern. Du sollst, auch wenn die nicht mehr da sind, auch wenn die im Himmel sind, du sollst Vater und Mutter ehren, steht nicht nur, solange du lebst. Du sollst es immer im ehrenden Andenken behalten und sagen, Mutti, danke. Eigentlich, weißt du, auch wenn sie gemein und gehässig war und nicht so lieb war und so weiter, aber sie hat dich trotzdem ausgetragen. 9 Monate hat dich da mit dem dicken Bauch durch die Welt geschleppt und hat sich deiner nicht geschämt. Mutti, okay, ich danke dir für das alles. Und wenn du anfängst zu danken, dann wirst du merken, wie reich du plötzlich bist und was du alles hast. Wenn du dich vergleichst, wenn du dich mit anderen vergleichst, wirst du immer den Kürzeren ziehen. Aber wenn du dankbar wirst, dein Lagerhaus voller und voller und voller werden. Der Dankende bezieht Gott in alles seine Situation ein. Und selbst wenn du sagst, also wenn, egal wenn deine Mutter eine Hure gewesen wäre, lass mal das sein. Es könnte, gibt es sowas. Es ist auch Tag und Gang und Gäbe. Und selbst Gott, ich danke dir, dass du mir meine Mutter gegeben hast. Und ich weiß nicht, warum meine Mutter das und das getan hat und diesen und jenen Wege gegangen ist. Aber ich danke dir für meine Mutter. Und wenn du der Mutter nicht danken kannst, dann danke wenigstens Gott für deine Mutter. Wenn du keinen Grund findest, für deine Mutter Gott zu danken oder deinen Vater Gott zu danken, weil er Süftige war oder sonst was, so danke Gott für meinen Vater, der hat für mich gearbeitet, der hat für mich Geld gegeben, der hat immer Brot gekauft, mir Kleider gekauft, mich in die Schule geschickt, mich versorgt mit allem und so weiter. Vater, ich danke dir für meine Mutter oder für meinen Vater oder für meine Geschwister oder was es auch immer ist. Helmut Thielig hat einmal gesagt, nicht als ob Gott auf unseren Dank angewiesen wäre. Nein, dieses Danken ist gut für uns. Gott braucht unser Dankeschön nicht. Aber es ist gut für uns. Und deshalb erratet uns, sage Dank alle Zeit für alles. Fang an zu danken. Wer Gott für irgendetwas dankt, selbst für schwere Führungen in seinem Leben, der bleibt nicht im täglichen und zeitlichen stecken, sondern der richtet seine Gedanken immer wieder über den Tag hinaus. Er greift in den Himmel. Dein Wille geschehe im Himmel wie auch auf Erden. Wer Gott dankt, auch für schwere Führungen und Fügungen. Wir ziehen Gott in die Situation hinein und wir danken. Wer danken kann, für den bekommt die Welt ein anderes Gesicht. Wer danken kann, für den bekommt die Welt ein anderes Gesicht. Bekommen die Menschen ein anderes Gesicht. Bekommen die Probleme ein anderes Gesicht. Bekommt der Mangel ein anderes Gesicht. Bekommen die Sorgen, die Kämpfe ein anderes Gesicht. Wer danken kann, bekommt das Böse. Das wird sogar das Böse schön und angenehm. Und sanft, wenn du dankst, Vater, auch das Böse hast du zugelassen. Ich verstehe es nicht, aber ich danke dir. Denn dann lebe ich über den Tag hinaus, dann schaue ich nicht, was vor Augen ist. Ihr gedachtet Böse mit mir, hat Josef gesagt, aber Gott hat's gut gemacht. Alles so wunderbar gemacht. Die Tage hat mir jemand gesagt, als ich so über Danken, ich predige über Danken schon eine ganze Weile, hat jemand so nebenbei gesagt, Meckern ist das Salz des Lebens. Das ist Rat der Gottlosen. Meckern ist das Salz des Lebens. Das ist Rat der Gottlosen. Meckern. Und die Deutschen sind Spezialisten im Meckern. Und wir werden beim Meckern nicht glücklicher, Leute. Meckern. Hast du heute schon gemeckert? Oder schon gedankt? Auf welcher Seite stehst du? Aber um jetzt zu danken, muss man auch sich hinsetzen und nachdenken. Und danken kommt vom Denken. Ich habe Grund zu danken, der dir deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen heilt und so weiter. Ich habe Grund zu danken. Wenn wir anfangen zu danken, dann beginnt hier ein Stück des Himmels hier auf Erden. Dann schlägt der Himmel hier Pflöcke ein in diese Erde, weil wir anfangen zu danken. Also, Gott ratet uns zu danken. Gottlose Menschen sagen, nein, du... Selbst das einfache Tischgebet. Geschwister, Christen sollten am Tisch beten. Ich habe eines gelernt, als wir Christen wurden, dass wir für das Essen beten. Es kann genauso vergiftet sein. Verstehst du? Es kann verdorben sein. Und wenn du über das Essen betest und das Essen segnest und für das Essen dankst, kannst du sogar verdorbenes Essen essen und es wird dir nicht schaden. Und wir haben so viel Verpanschtes. Wer weiß, was in der Leberwurst drin ist? Du weißt gar nicht, was in der Leberwurst drin ist. Und wenn du nicht gedankt hast, nimmst du diese ganzen Gifte in dir auf. Deshalb ist es, Herr, ich danke dir, ich nehme aus deiner Hand, ich nehme nicht vom Metzger und ich nehme nicht vom Bäcker und ich nehme nicht aus der Fertigregal oder Fertignahrung. Nein, ich nehme aus deiner Hand die Sache und ich danke dir für diese Speise. Christen sollten dankbar sein, auch für ein Stückchen Brot, für jeden Apfel. Es ist nicht selbstverständlich, dass bei dir ein Apfel hinter deinem Haus gewachsen ist. Danke Gott für die Äpfel. Du, deine Äpfel waren fantastisch. Knackig, gut. Und ich danke dir für die Äpfel. Die waren gut. Ja, danke für die Äpfel. Danke für jedes Glas Wasser. Es wird, und das, wenn du dankst, wird dem belohnt. Wird dem gut geschrieben. Denn du hast Gott gedankt etwas und so weiter. Deshalb andere Leute, schon allein wegen anderen solltest du danken. Nicht nur wegen dir. Der andere, dass er auch noch einen Lohn im Himmel bekommt. Gottes Rat, es bringt Lob und Dankopfer. Bezahlt mein Gelübde. Das ist also, was Gott ratet. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. In allen Dingen Danke sagen. Alle Zeit und in allen Dingen. Und da heißt es, das ist der Wille Gottes. Bete nicht und frag nicht, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Ich habe aufgehört zu fragen, was ist der Wille Gottes. Ich muss nur die Bibel aufschlagen und dann aus jeder Seite schlägt mir was entgegen, was der Wille Gottes ist. Und heute Abend Danke sagen. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Danke für alles. Danke alle Zeit. Hier dieser Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Dank Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus verbunden sind. Von den Ungläubigen nicht. Das ist uninteressant. Und die werden Gott nicht danken. Die nehmen das alles selbstverständlich. Aber du als Kind Gottes, als der mit Gott verbunden ist, bist, du hast Grund zu danken. Das ist der Wille Gottes. Danke in Verbindung mit Jesus immer. Jesus, wenn es dich nicht gegeben hätte, würde ich auch kein Dankeschön sagen. Danke durch Jesus, danke über Jesus und danke mit Jesus zusammen. Er nahm das Brot, brach und dankte. Ob sie gegessen hat oder nicht gegessen hat, spielt keine Rolle. Aber er brach es und gab es und das hat den Leuten Freude bereitet. Das Essen muss uns Spaß machen. Das Essen müssen wir wieder genießen können. Das Essen muss ein Genuss wieder werden. Das Essen ist bei uns kein Genuss mehr, weil wir nicht gedankt haben. Deshalb verdauen wir auch vieles gar nicht so richtig mehr. Gottes Wort lehrt uns, alle Zeit zu danken. In guten wie in schlechten Tagen, Zeiten, Situationen. In Sorge und in Freude zu danken. In Zeiten des Kampfes und in Zeiten der Entmutigung. Hast du Gott gedankt in Zeiten der Entmutigung? Weißt du, in Zeiten des Sieges? Halleluja, lass uns den Chorus singen, lass uns den Herrn preisen. Da sind wir fest dabei. Aber wenn alles drunter und drüber geht, wenn dir alles davon schwimmt, kannst du da Danke sagen? Gewiss, es ist schwer und hart. Aber auch in schwierigen Zeiten sollten wir Gott preisen. Und Gott will auch in schwierigen Zeiten gepriesen werden. Auch das Schwierige ist von Gott. In Zeiten, wo wir alles verlieren, in Zeiten, wo alles schief geht, wo eine Krise die andere ablöst, hier danken, wo die Panne nicht mehr aufhören, eine Panne nach der anderen, Gott danken, Gott danken. Ich habe eines gelernt, ich bin aus einem Tief meines Lebens einmal nur rausgekommen, weil ich im Hiob gelesen habe, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich habe nur einfach dieses Wort wiederholt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Mach das 100 Mal. Schreib das 100 Mal in deinem Heft. 100 Mal, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich bin so auf und ab gegangen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das war mein Gebet. Und vielleicht nach 15 Minuten, oh, Glory, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ich kam aus meiner Talsohle raus. Du musst beten, wenn du betest. Das ist, was Gott sagt. Nicht nach menschlicher Art und Weise, was dir in den Kopf fällt, sondern nach göttlicher Art, nach seinem Wort. Also ich habe gelernt, Worte Gottes zu beten. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Lass uns das zusammen sagen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und plötzlich geht's wie ein Blitz in dir rein, dieses Aha, plötzlich geht das Wort Gottes auf, plötzlich greift das Wort Gottes, plötzlich kapierst du und plötzlich bist du mittendrin und sagst, was war eigentlich, warum habe ich mich so aufgeregt, was hat mich so geärgert, warum war ich so böse oder warum war ich so entmutigt, gottloser Rat, schließ dich ein, hab mit niemandem mehr zu schaffen. Aber durch Jesus sind wir in der Lage, auch in schwierigen Zeiten Gott zu loben, Geschwister. Der gottlose Rat wäre, wenn alles drunter und drüber geht und Krisen dich überschütten und überhäufen, der gottlose Rat wäre, es ist alles verloren, es ist alles am Ende, zieh aus, wandere aus und so weiter. Und selbst wenn die Wissenschaft nicht mehr weiter weiß und die Wissenschaft weiß, ist auch irgendwo am Ende, der Arzt weiß nicht mehr zu helfen, hat schon alles gemacht, die wollen jetzt nur noch dich skalpieren und untersuchen, wo es steckt, das Problem und so weiter, die wissen nicht mehr weiter. Auch die Wissenschaft ist begrenzt, aber der Herr ist nicht begrenzt, Halleluja. Die Wissenschaft ist begrenzt. Leute, lasst uns nicht wissenschaftsgläubig sein, expertengläubig sein. Wir müssen auch lernen, die sind gut, wir brauchen die Wissenschaft. Ohne Wissenschaft funktioniert nicht. Aber was ist Wissenschaft? Das ist nur eine Ansammlung von Wissen, die sich herbeigeschafft, herbeigeholt hat, irgendwo sich erarbeitetes Wissen. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. Das geht über die Wissenschaft, die Offenbarung Gottes. Wissenschaftler haben das zusammengehortet irgendwo hier. Und sie sind dann irgendwo dann am Ende, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das haben wir probiert und so weiter. Und da hilft also die Offenbarung weiter. Gute Ratschläge vom Herrn. Er will unser Berater sein. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Durch Jesus sind wir sogar in der Lage, in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben. Immer guten Mutes, getrost und unverzagt. Ohne Gott und Jesus würde man fluchen in solchen schlechten Zeiten. Richtig fluchen, schimpfen, sich ärgern, alles zerschlagen, andere anklagen, beschuldigen, wahnsinnig werden, durchdrehen. Und das ist das Problem, warum viele Menschen auch hier in unserem Lande durchdrehen. Die fühlen sich so ohnmächtig. Die Behörden, Hartz IV, Hartz V, Hartz VI, Hartz VII und alle, wie viel Hartz es da gibt. Der Mensch ist ohnmächtig. Die Weltglobalisierung und alles, was so passiert, du kannst dich nicht wehren, du kannst nur noch fluchen. Und du brauchst ein Ventil zu Gott, nach oben, wo du den ganzen Dampf ablassen kannst. Und in schwierigen Zeiten, wenn du Gott in dir hast, und wir kommen auf einen Punkt nachher, wie werde ich gesegnet? Gott in dir, Gott in mir, Gott in uns. Und dann hast du plötzlich eine ganz andere Meinung von dir, von der Welt, von anderen. Die guten Ratschläge, die Gott uns gibt, nützen uns nicht, dass wir sie kennen und wissen. Und interessant ist, der nicht wandelt, der nicht nur hört gute Ratschläge. Was du hier in der Gemeinde gehört hast in den letzten Jahren von mir und zwar, das sind gute Ratschläge gewesen, aber die sind wertlos, wenn die nicht gelebt werden. Die ganze Bibel ist wertlos, wenn sie nicht ausgelebt wird. Wir müssen die Worte Gottes ausleben. Und deshalb heißt es, der nicht wandelt, sondern Lust hat an den Geboten Gottes. In Indien war ein Prediger, hat großartige Predigt, eine gewaltige Predigt gehalten, war sehr gesegnet und kommt nach Hause, kommt vor seinem Haus und da steht eine ganze Menschenmenge vor dem Haus, denkt, was ist bei mir zu Hause passiert? Und nachdem er so Gott richtig gedient und von Gott begeistert war, kommt er nach Hause und an diese Menschenmenge und fragt jemand, was ist bei mir passiert zu Hause? Dann sagt er, dein einziger Sohn ist gestorben. Dein einziger Sohn ist gestorben. Und dieser Bruder brach zuerst mal zusammen, das ist natürlich, das ist menschlich. Da sagt er, Gott, wie konntest du das zulassen? Aber dann, er lag über das Bett von seinem Sohn und dann hat er ein Lied geschrieben und er schöne Worte und ich übertrage diese Worte nur von diesem Lied. Ich versuche nur eine Zeile oder zwei Zeilen. Inhalt dieses Liedes war, wenn Gott mir das Gefäß der Sorgen gibt, ich will mich freuen und ihm damit seinen Lob besingen. Wenn Gott mir das Gefäß der Sorgen, jetzt, der nimmt mein Liebstes, mein Sohn nimmt er mir weg und so weiter. Und ich will mich freuen und damit sein Lob besingen. Und er hat über das Bett seines toten Kindes angefangen zu singen, Gott zu loben und zu preisen. Und dieses Lied dann wurde mitgeschrieben und wurde zu einem Hit in dieser indischen Sprache dann und vor allem bei Gläubigen. Es ist schwer, in solchen Stunden zu danken, wo Gott einem das Liebste nimmt. Lobe Gott, egal in welcher Position du bist, egal wo du bist. Das ist ein Rat Gottes. Hör nicht, was die Gottlosen sagen. Wie hat Jesus die auferweckt, die Toten? Nimm mal all diese Toten, wo Jesus auferweckt hat. Er hat zuerst immer die Klageweiber rausgeschrieben. Die Klageweiber sind das größte Problem im Volk Gottes. Das sind das größte Problem in deinem Geist, in deinem Kopf, die Klageweiber. Immer meckern. Dieses Meckern, Murren. Israels großes Verhängnis war und Israel murrte wieder den Herrn. Dieses Murren wieder Gott. Das ist das große Problem. Die müssen sich erstmal raus beseitigt werden. In 2. Chroniker Kapitel 20 von Vers 5 und weiter. 2. Chroniker 20. Was macht man, wenn man in eine Depression und in Frust geraten ist? Wenn man im Tal drin steht, nicht mehr weiter weiß? Singen. Gott ratet uns zu singen. Kinder Gottes sollen singen, mit Musik und ohne Musik. Mit Klavier und ohne Klavier. Wir sollten singen. Und in der Depression, im Frust und im Tal, wir sollten Loblieder singen. Da ist die Geschichte von dem Josaphat und der tat das. Er merkte, wir haben nicht mehr die Kraft gegen die Feinde, gegen diese Übermacht, die vor uns steht. Wir sind zu klein, wir sind zu schwach, wir sind zu arm, wir sind zu wenige. Wir sind den Feinden unterlegen. Äußerlich betrachtet sind wir den Feinden überlegen. Also was meine Augen sagen. Und meine Augen sagen mir schon die Wahrheit. Es stimmt, was die Augen sagen. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es gibt die göttliche Wahrheit noch. Und wir sollten mal fragen, ist das meine Wahrheit oder ist es die göttliche Wahrheit? Die Israeliten kamen sich, auch als sie das Land erkundigten, wie kamen sie Heuschrecken vor, die Riesen, die festen Städte, das ist wahr gewesen. Aber sie haben nur das gesehen und sie haben Gott nicht gesehen. Und Josef hat auch hier, die Feinde sind zu viele. Wir sind den Feinden unterlegen, wir sind den Problemen unterlegen. Wir können diese Angriffe nicht abwehren. Das, was auf uns zukommt, diese Welle, die ist so stark und so mächtig. Wir sehen immer nur das, was vor Augen ist. Und das ist, in der Bibel heißt es, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Aber Gott sieht ein bisschen weiter. Und Josef stand vor diesem Problem und für den gab es keine Lösung. Er war ratlos. Und was soll er jetzt tun? Die ganze Militärstrategie nützt nichts. Alles war aussichtslos. Und dann 2. Chroniker 20 von Vers 13 und folgende Verse. Sie schrien zum Herrn. Also, das ist, was Gott uns ratet. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schrei. Schrei. Was würdest du machen, wenn du ins Wasser fällst und nicht schwimmen kannst? Schreien. Und zwar, helfen Sie mir bitte. Oh, bitte stehen Sie mir zur Seite. Ich würde schon richtig schreien. Ich würde so schreien, dass die Welt explodiert. Hilfe! Und zwar so laut, was alles, was in mir ist. Wann hast du zum letzten Mal so geschrien zum Herrn in deiner Not? Sie schrien zum Herrn. Zum Herrn. Das hören alle deine Nachbarn. Das hören alle deine Feinde, dass du zum Herrn schreist. Und Gott handelt erst, wenn wir schreien. Nicht nur rufen. Du musst so laut schreien, dass der Doktor hört, gegen den Wind sogar noch und gegen das Meer. Rufe zu dem Herrn. Und dann kommt ein Wort vom Herrn. Und wenn du geschrien hast, dann redet Gott. Solange du noch nicht geschrien hast, redet Gott nicht. Hat er nicht gehört. Der Himmel ist so weit. Was weiß, wie viele Lichtjahre entfernt. Du musst schreien, dass deine Stimme über die Wolken hinausgeht. Und nachdem sie geschrien haben, hat Gott einen Rat gegeben. Und du solltest auf die Beratung Gottes achten. Was ratet er mir jetzt? Was sagt er mir jetzt? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern im Rat Gottes. Und dann sagt der Herr, ihr Leute von Juda, so spricht der Herr, fürchtet euch nicht und seid nicht entmutigt von dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht euer, es ist Gottes Kampf. Der Kampf, deine Probleme. Und jetzt sage ich dir eine Wahrheit. Hör mal, deine Probleme sind nicht deine Probleme, es sind Gottes Probleme. Deine Krankheit ist nicht deine Krankheit, es ist Gottes Krankheit. Deine Sorgen sind nicht deine Sorgen, sondern sind Gottes Sorgen. Deine Ängste sind nicht deine Ängste, es sind Gottes Ängste. Deine Schwierigkeiten sind nicht deine Schwierigkeiten, es sind Gottes Schwierigkeiten. Denn der Kampf ist nicht euer, sondern es ist Gottes. Und jetzt kommt noch das Schöne, was ich habe schon gestern euch kurz angedeutet. Jemand hat mich da drauf gebracht, auf diesen Gedanken schon vorzugreifen. Du hast geschrien zum Herrn, Gott hat zu dir geredet und dann sagt Gott, morgen steht auf gegen sie. Morgen. Du hast gebetet und Gott muss jetzt seine Engel nachts in Aktion bringen, in Bewegung stellen, in Position bringen. Morgen steht auf und greift an. Morgen, nicht heute Nacht, nachdem wir geschrien haben. Wir sind immer so gleich gebetet und gleich die Antwort sollte das sein. Morgen, morgen, das ist der neue Tag. Dann sagt Gott, wo sie herkommen werden. Weißt du, Gott weiß alles. Und Gott sagt, morgen. Und von da werden sie herkommen. Gott sagt, was sie vorhaben. Und Gott sagt, was passieren wird. Gott gibt die komplette Anweisung für die Kampfführung beim Josaphat. Und das haben sie getan. Und dann sagt Gott, was sie tun sollen oder werden. 2. Chroniker 20 von Vers 21. Sie sollen singen. Sie sollen nicht kämpfen, die sollen singen. Verrückt. Nicht diskutieren, nicht debattieren, sie sollen singen. Wir reden immer. Wir beklagen uns, wir zerreißen die Probleme, wir versuchen die Probleme aufzuarbeiten. Problembewältigung nennen wir das. Der Herr sagt, singet. Als die Juden die Menge sahen und als die dann so aufbrachen, von der Seite werden sie kommen, sind schon vorgewarnt worden und dann haben sie Halleluja! Und so mit Halleluja sie empfangen, mit Singen sie empfangen, mit Musik sie empfangen, mit Lob Gottes sie empfangen, mit Dank sie empfangen. So sind sie dann auf sie zugekommen. Als sie dann von ihren Feinden standen, als die Schlacht eröffnet werden sollte, als es um Leben und Tod ging, als plötzlich wer die Überlegenheit bekommt und nicht und so weiter, da fingen sie an, Gott zu preisen und zu singen. Jetzt! Halleluja. Nicht eine CD aufgelegt und nicht eine Kassette eingesteckt und nicht da irgendwie Radio oder Fernseher eingeschaltet. Weißt du, Fernsehgottesdienste mögen recht und gut sein, aber das sind keine Speise für deine Seele. Das ist nur so Konserve, Trockenfutter. Ja, du brauchst Lebendiges. Der hätte nicht gesiegt, wenn sie eine Konserve aufgelegt hätten. Sie haben den Rat Gottes befolgt. Singt, singt. Als sie den Lobgesang gesungen haben und so fest waren und, weißt du, Gott sagt jedes Mal was anderes. Du kannst nicht mit, wenn du mit Gott gehst und mit Gottes Rat wandelst und im Gottesrat wandelst, da ist jeden Tag was anderes. Einmal sagte sie, mal um die Stadt gehen. Das nächste Mal sagte, mach dieses. Also er ratet dir jedes Mal was anderes. Dem fällt immer was anderes ein. Sein Wort oder sein Name, du sollst ihn nennen. Immanuel. Und da ist eines dieser Namen, wo der Sohn Gottes bekommen soll, Wunderrat. Da wundern sich alle über die Ratschläge, die nachher von diesem Jesus, vom Sohn Gottes, vom Heiligen Geist kommen. Sein Name ist Wunderrat. Lob Gottes in den schwierigsten Situationen. Lob bringt Sieg, Freude und den Segen Gottes. Lob schafft eine Atmosphäre, wo Gott arbeiten kann. Ist eine Atmosphäre des Sieges, der Freude und des Segens. Da kann was gedeihen. Erst unterm Lob kann der Segen gedeihen. Solange kein Lob da ist, kann der Segen nicht gedeihen. Lob Gottes bewirkt Gottes Gunst, dass er runterkommt und sagt, das will ich auch mal sehen. Also, lobe Gott. Was ratet Gott uns noch? Johannes 14, Vers 1. Da heißt es, dein Herz erschrecke sich nicht. Also Gott ratet dir, kühn sein, mutig sein und dein Herz. Du kannst dich erschrecken, aber dein Herz soll sich nicht erschrecken. Es ist ein Unterschied zwischen deinem Kopf und deinem Herzen. Dein Kopf, dein Verstand kann sich erschrecken. Dein Gefühl kann sich erschrecken. Deine Wahrnehmung kann sich erschrecken, aber dein Herz soll sich nicht erschrecken. Gott will, dass dein Herz nicht berührt wird von dem, was um dich herum passiert. Dass dein Herz nicht belastet wird von dem, was um dich herum geschieht. Lass dein Herz nicht erschrecken. Die Jünger waren im Sturm, Markus Kapitel 4, Vers 39 und 40, auf dem See und sie kämpften und dann sagt Jesus, nachdem Petrus ihn geweckt hat, warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so ängstlich? Also, solange der Sturm da war, Sturm ist was Normales, Kämpfe sind was Normales, Anfechtungen sind was Normales, Stress ist was Normales, Krankheit ist was Normales, Sorgen sind was Normales. Es ist alltäglich. Gläubige wie Ungläubige haben damit zu tun. Und schlimm wird's, wenn wir uns davor erschrecken. Oh, jetzt ist aus mit mir. Jetzt sind wir verloren. Wenn wir anfangen, uns aufzugeben, das ist der Moment, wo Gott sagt, pass auf. Wenn du keinen Glauben an Gott hast, dann hast du Furcht in dir. Und in dem Moment, wo du den Glauben an Gott aufgibst, beginnst du dich zu fürchten. Deshalb lass dein Herz nicht erschrecken. Lass Gott in deinem Herzen drin bleiben. Und sobald du Zweifel an Gott hast, hast du Angst in deinem Herzen. Hast Unruhe in deinem Herzen, Furcht und es geht mit dir bergab. Tu, was Gott dir rät und was er dir sagt. Tue das. In Lukas Kapitel 24, Vers 36, als Jesu Jünger verzagt und verzweifelt waren und er sie so antraf, dann sagt er ihnen, berührt mich, ich bin's. Berührt mich. Die waren hinter verschlossenen Türen, kamen die zusammen. Berührt mich, ich bin's. Das ist so ein Rat. In Not und Situationen, wo du nicht mehr weiter kannst und nicht mehr weiter weißt, der Herr gibt dir einen Rat, berühr mich. Berühr mich, ich bin's. Ich bin's, der bei dir ist. Ich bin alle Tage bei dir bis an der Weltende. Berühr meine Hände, berühr meine Füße. Berühr mich und seht. Geist und Fleisch haben keine Knochen, sagt er. Berührt mich. Du brauchst diese leibliche Berührung Gottes, dass plötzlich etwas durch dich geht, von deinem Herzen ausgeht, dass du den Frieden und die Ruhe Gottes haben. Die Gottlosen würden um Hilfe schreien, würden laut rufen und davonlaufen und so weiter. Für sie hat das gar keinen Sinn, macht gar keinen Sinn, gibt keinen Sinn und so weiter. Es ist unmöglich und so weiter. Aber für dich, du berührst den Herrn. Da stehst du mal da in der Gegenwart Gottes und sagst, lass mich mal allein. Ich will allein mit Gott sein. Ich will allein mit Gott darüber reden. Und dann in Johannes 14 sagt Jesus Vers 27, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Lasst euer Herz nicht erschrecken, noch fürchtet euch. Lasst euer Herz nicht erschrecken. Also er sagt zwei Sachen. Also nicht erschrecken und dann auch anhaltend in der Angst zu leben. Psalm 138, Vers 8. Der Herr nimmt sich meiner an. Weißt du, wenn du das weißt, dann liest den Psalm und sagt, der Herr nimmt sich meiner an. Danke, der Herr nimmt sich meiner an. Der Herr verstößt mich nicht von seinem Angesicht. Der Herr ist mir gnädig, gütig und barmherzig. Der Herr nimmt sich meiner an. Oder, richtig übersetzt heißt es, dieser Vers 8, 138 Psalm. Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Vollende, was du angefangen hast. Und wenn du im Gott bist, dann siehst du, das ist alles ein Prozess, das ist alles eine Entwicklung. Das geht auf Vollendung zu. Gottes Rat ist auf Vollendung angelegt. Wenn Gott mit dir sich unterhält und mit dir Gemeinschaft hat und dich in seine Schule nimmt, alles ist auf die Vollendung angelegt. Hier, vollende, was du angefangen hast. Vollende. Alles, was in Schwachheit begonnen hat, vollende das. Das ist der Grund auch deiner Kämpfe. Gott will in deinem Leben etwas vollenden. Das ist der Grund für deine Kämpfe. Gott tut alles für deine Vollendung. Vollende, was du angefangen hast. In Sprüche 23, Vers 11, da heißt es, verrücke nicht die von all des hier festgelegten Grenzen, um deinen Landbesitz auf Kosten wehrloser Weisen zu vergrößern. Eine Anweisung. Die Weisen, sie haben einen mächtigen Beistand. Gott selbst wird ihr Recht gegen dich verteidigen. Also versuche nicht, die Grenzen der Witwen und Weisen zu verschieben, zu verkleinern und so weiter. Missbrauche das nicht. Leg dich nicht mit Gott an. Also das ratet Gott. Leg dich mit mir nicht an. Und wenn du dich mit den Schwachen anlegst, mit den Armen anlegst, mit den Kranken anlegst und die beleidigst, die Siechenden, und so weiter. Und die Ausbeute ist unter Umständen sogar noch. Also leg dich nicht mit Gott an, indem du Menschen, arme Menschen, Weisen insbesondere, denn die Weisen haben einen mächtigen Beistand. Die haben Gott als ihren Beistand. Gott selbst sorgt für ihr Recht, für die Weisen. So leg dich nicht mit Gott an. Behandle Weise nicht ungerecht. Verschieb die Grenzen nicht. Weiterer Rat, was Gott sagt, höre Israel. Also höre Israel. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Und dann, was Gott sagt, es wird alles recht werden, es wird alles gut werden. Echter Glaube weiß, Gott wird alles gut machen. Und das ist Evangelium für mich. Das muss uns in den Kopf, ins Herz gehen, in unser Lebensprogramm hinein. Das muss ein Stück unseres Lebens werden. Gott wird alles gut machen. Es wird alles gut werden. Die Gottlosen sagen, nein, das geht nicht. Die Gottlosen sagen, wir haben keine Aussicht, wir haben keine Möglichkeit, wir haben keine Mittel. Aber Gott hat Wege und Möglichkeiten und Mittel. Und er findet immer eine offene Tür, dass es alles gut wird. Ein Atheist, ein Philosoph, Ernst Bloch, hat einmal gesagt, und das ist ein Beispiel, was Gottlose sagen. Und manchmal sind Gottlose so messersch oder so scharf, also sehr scharf, also an der Kante vorbei. Das sagt der Ernst Bloch über die Christen. Die Christen kommen vom Paradies hier. Naja, okay. Wir waren noch nicht im Paradies. Also vom Paradies, Himmel, Eden und so weiter. Dieses Paradies ist wirklich ein psychologisches Problem, sagt er. Man braucht es aber nicht hinter sich, sondern vor sich, das Paradies. Also jetzt Ernst Bloch, also ich brauche das Paradies nicht hinter mir, ich brauche das Paradies vor mir. Und ich sage euch, weder noch. Ich brauche das Paradies weder hinter mir als Kind Gottes noch vor mir. Weißt du, wo ich das Paradies brauche? Hier drin. Im Herzen. Im Herzen. Im Herzen. Du brauchst ihn in dir, dieses Paradies Gottes. Du brauchst in dir die Herrlichkeit Gottes. Nicht vor dir und nicht hinter dir. Weißt du, und das ist ein ganz großes Problem, was, wenn wir die Bibel nicht aufmerksam lesen und nicht aufmerksam studieren, entweder vor mir oder hinter mir. Das ist gottloser Rat. Und gottloser Rat ist, erlebe ich im Johannes 11, ich glaube Johannes 11, die Auferweckung vom Lazarus, da kommt Martha und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Also sie glaubt, wenn Jesus hier gewesen wäre, der Bruder wäre nicht gestorben. Und dann sagt Jesus, weißt du, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Ja, Herr, einst bei der ewigen Auferstehung, also vor oder danach. Aber sie hat es nicht begriffen, dass Jesus gegenwärtig ist, auch wenn er nicht da war, war er da. Er schläft, hat er ja gesagt. Er wusste ja ganz genau, was mit dem Bruder Lazarus passiert. So, und wir haben ein Problem. Entweder glauben wir, dass Gott damals Wunder und Zeichen gewirkt hat und heute nicht mehr. Dass er damals Menschen geholfen hat und heute nicht mehr. Oder, dass er im tausendjährigen Reich, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, wenn wir entrückt sind oder auferstanden sind, dann wird er Zeichen und Wunder wirken. Gott will sagen, oder Gott sagt, jetzt, heute und hier will ich dein Gott sein. Will mich deine Erbarmen dich führen und leiten. Das ist auch die Lehre der Bibel. Christen vertrösten sich immer so aufs Jenseits. Nein, auf hier und heute und jetzt. Eine andere Sache, was Gott uns rät, das Reich Gottes ist in euch. Das ist ein Ratschlag Gottes. Möchtest du gesegnet werden, dann musst du das Reich Gottes in dir haben. Nicht hier in dieser Kirche und nicht in den ganzen Kirchen Berlins und Deutschlands und der ganzen Welt zusammen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Die Schwierigkeiten des Lebens sind alle so sehr geheimnisvoll, dass man das fast gar nicht so erklären kann. Ich bräuchte Stunden, Tage, um zu erklären. Aber ich möchte ein paar Sachen sagen, was ganz arg wichtig mir ist. Wir sollten nicht im Rat der Gottlosen wandern oder der Ungläubigen oder der Schwachen. Auch nicht der schwachen Kinder Gottes. Weißt du, schwache Kinder Gottes können mich nicht beraten. Ich werde mich von schwachen Kinder Gottes nicht beraten lassen. Von Philosophen werde ich mich nicht beraten lassen. Und weißt du, in der Bibel werden wir gewarnt vor Zeichendeuter. Zeichendeuter sind Gott ein Gräuel. 5. Mose 18, 11. Sind Gott ein Gräuel. Zeichendeuter. Weißt du, du bist nur deswegen krank, weil du rauchst. Oder weil, nein, ich mach das nicht. Oder trinkst. Oder Sünde in deinem Leben hast. Oder negativ denkst. Nur deswegen. Das ist nichts anderes. Zeichendeuterei ist das. Oder du musst was angestellt haben. Überleg einmal die Freunde Hiobs. Der Mann liegt in seinem Leiden, in seinen Schmerzen und so weiter, weil es weder ein noch anders. Da sitzen sie erst mal 7 Tage und sagen, nichts ist okay, das war wenigstens vernünftig. Aber dann fangen sie an zu quatschen und zu philosophieren. Hiob, das ist nur deswegen und nur deswegen und nur deswegen. Und die haben jedes Mal, wenn sie etwas im Mund rausgelassen haben, haben sie sich versündigt. Das ist Zeichendeuterei, Geschwister. Und dafür müssen wir uns auch hüten. Wandelt nicht. Und hat nichts gestimmt von dem, was die drei Philosophen gesagt haben. Nichts hat gestimmt. Du gibst nicht genug Zehnten. Du opferst nicht genug. Du gibst nicht genug Geld. Und so weiter. Deshalb kannst du auch nicht gesegnet werden. Das liegt nicht an dem Geben und Nicht-Geben. Das liegt nicht, was du machst. Du betest zu wenig. Deshalb haben wir keine Erweckung, weil wir zu wenig beten. Zeichendeuterei. Die Zeichen der Gottlosigkeit, das ist immer Fragen, Fragen, Fragen. Und Jeremia 12, Vers 1 oder Psalm 73, 3. Warum geht es doch den Gottlosen so gut? Verstehst? Das ist Zeichendeuterei. Warum ist in unserer Gesellschaft das, was es ist? Warum geht es den Gottlosen so gut? Du musst nur eine Krankheit haben und dann sind schon die Philosophinnen und Philosophen da. Nur einen schweren Unfall, nur eine Krise und dann sind schon die ganzen Lebensberater da und die wissen schon ganz genau, was da bei dir los ist. Das ist ein Fluch von deinen Ahnen, 3., 4. Gliedes und so weiter. Du bist da verdammt und da kommen sie mit allen möglichen Erklärungen und so weiter. Weißt du, was das ist? Leeres Stroh. Leeres Stroh, vollkommen. Es sei denn, Gott zeigt es dir. Es sei denn. Und dann musste Hiob für die Leute beten, für diesen leeren Stroh. Das musste er beiseite schaffen und entsorgen, das leere Stroh. Zu deuten, was man falsch gemacht hat. Und das sind alles unüberlegte Kommentare. Rat der Gottlosen. Geschwister, Rat der Gottlosen ist nicht das, was der draußen auf der Straße der Türke sagt oder der Moslem sagt. Die haben manchmal gute Ratschläge, die sollte man vielleicht hören. Ungläubige wissen manchmal besser, wie Christen sich benehmen sollten als Gläubige. So nur nebenbei. Aber ich will nur sagen, Rat der Gottlosen ist, sieht die ganzen dummen Sprüche. Die nicht von Gott kommen. Hat die Frau eine Antwort von Gott, eine Offenbarung Gottes. Alles, was nicht aus der Offenbarung Gottes kommt, ist dummes Zeug. Alles, was nicht der Heilige Geist gesagt hat, was nicht der Heilige Geist gelehrt hat, was nicht mein Vater gepflanzt hat, ist Unkraut. Eigentlich solltest du, wenn du solche Dinge siehst, danke Gott, dass mich es nicht erwischt hat, dass ich nicht hier bin heute. Danke Gott, dass und so weiter und danke Herr, dass du mir das alles zukommen lässt und dass du mir so etwas zumutest. Kann ich gar nicht glauben, aber es ist so. In schwierigen Lebenslagen, weißt du, die schwierigen Lebenslagen können dir Klarheit verschaffen und so weiter. Wahre Kinder Gottes brauchen keine Erklärung. Die wissen, mein Vater hat immer das Beste für mich gewollt. Mein Vater hat Gott danken des Friedens und nicht des Leides mit mir. Ich brauche keine Erklärungen. Ich brauche für meine Schicksalsschläge keine Erklärung. Denn ich weiß, ich bin in seiner Hand, ich habe mein Leben ihm übergeben und so weiter. Und ich brauche keinen gottlosen Rat. Hermann Betzel, ein Mann Gottes, hat einmal gesagt, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft mir der Herr. Das ist gut. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft mir der Herr. Und der Herr wird uns durchhelfen. Oder mein Freund Søren Kierkegaard, der sagt, Gott hat nur eine Freude auszuteilen. Also ist er am vollkommensten, der ihn am allermeisten braucht, der am allermeisten auf ihn angewiesen ist. Irgendwo habe ich eine Beerdigung gemacht. Ich glaube, das ist bei uns der Friedhof hier, oder keine Beerdigung, das ist bei uns, in, wo wir wohnen, Nord, ein Grabstein auf dem Friedhof. Und zuerst einmal bin ich dort vorbeigegangen, habe mir nichts gedacht. Weißt du, da stand nichts, da stand kein Spruch, da waren nur so Noten, oder es sah so aus, als wenn es Noten wären. So Noten auf dem Grabstein, da stand der Name und dann so Punkte und rauf und runter so Punkte. Und da stand, und dieser Grabstein ist so merkwürdig, und dann stehen Leute und die vermuten, dass es Noten sind. Und dann versuchen sie zu singen und so weiter. Und ich bin selber auch mal gestanden, muss ich ehrlich sagen. Weil das hat die Neugier geweckt. Was bedeuten diese Punkte? Und dann, da sind die Noten, der erste Satz oder die erste paar Takte. Großer Gott, wir loben dich. Auf dem Grabstein die Noten, diese dunklen Punkte. Und ich habe eines, und das war für mich eine Predigt. Als ich dann nach Hause ging, habe ich gedacht, guck mal, die dunklen Punkte, das sind die Noten. Und dann richtig aneinandergereiht gibt es die Melodie. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und diese Noten auf dem Grabstein. Oder in Heiligensee, da liegt auch einer, ein ganz frommer. Da steht was anderes. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Also, und dann diese Bibelstelle, wo es geschrieben steht, auch dieser ist mit ihm gewesen. Mit wem ist er gewesen? Mit Jesus. Und in Lindberg, am Bodensee, da auf dem höchsten Grabstein, schwarzer Stein, und dann steht nur der Name oben, unten und oben drüber. Halleluja. Kann man das auf dem Friedhof? Halleluja sagen, lobe den Herrn. Oder großer Gott, wir loben dich. So, diese dunklen Punkte, diese dunklen Noten, sind eigentlich nichts anderes wie Danksagungen. Ein paar andere Gedanken noch ganz schnell. Wenn du in Bedrängnis bist, du brauchst Erfahrung des Glaubens und wandelt nicht nach dem, was Gemeinden lehren, Religionen lehren, Philosophien lehren, Christen lehren. Mach das! Weißt du, die Bibel sagt, wir sind nicht wie die, die in der Luft fechten. Da gibt es so viel Luftfechterei. Was kommt dabei raus? Nur Wirbel. Lass uns mal ganz, du kommst in Bedrängnis. Und wir haben jetzt Offenbarung Kapitel 7, Vers 14, da lesen wir von der Gemeinde, die aus großer Bedrängnis kommt. Sie haben ihre Gewänder gewaschen im Blut des Lammes und hell und weiß gemacht. Geschwister, wie wird man gesegnet? Indem man fest steht auf dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und ich bin bereit, den Weg ganz zu gehen mit dem Herrn. Egal was passiert, wie das Weizenkorn in die Erde fallen, muss aufgehen. Das gibt keinen Weg, führt keinen Weg vorbei. Und so weiter. Ich muss diesen Weg gehen. Und ich lasse alles fahren, was Gott mir wegnimmt, nimmt er weg. Ich werde schon leben. Also bisher hat noch jeder überlebt, der mit Gott gerechnet hat. Tatsächlich. Kannst du mir sagen, irgendjemand, ich wollte mal ein Buch schreiben. Schreib vielleicht irgendwann. Und mich haben zeitlang die Märtyrer fasziniert. Die Märtyrer so bis 300 nach Christus. Die ersten Märtyrer der Gemeinde Jesu. Du, das ist unheimlich. Und dann wird erzählt, die haben nichts zu essen gehabt. Oder dann gab es nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben Brennessel zum Brei gemacht und Vogeleier gesammelt und so weiter. Und dann haben sie eine Delikatessenspeise gehabt. Und was man so als Märtyrer, was die dann in der Wüste, in der Einöde, wie die da überlebt haben. Vielleicht kommt das auch noch auf uns zu, dass wir noch nach Nahrung suchen. Und da gibt es eine ganze Menge. Da ist noch so viel Essbares, was man noch nicht entdeckt, noch nicht vermarktet hat. So, Gott wird die Seinen führen. Und da sind Dinge passiert bei diesen Märtyrern. Es kann sein, es sind Legenden, Märchen und etc. Aber ein Stück Wahrheit wird auch dabei sein. Wie wird man gesegnet? Indem man sich ganz auf den Herrn Jesus Christus verlässt. Dem Herrn sein Leben unterordnet, bereit ist, in die Erde zu fallen. Wir können Freunde Gottes nur werden, wenn wir uns ihm übergeben. Wohl dem. Und dann heißt es, der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Weißt du, der ist irgendwo aufgegangen, dieses Bäumchen. Irgendwo war einmal ein Kern. Ist aufgegangen. Und dann ist er gepflanzt am Wasser. Der ist nicht im Wasser. Das wäre natürlich auch nichts. Im Wasser. Der ist am Wasser gepflanzt. Und da ist dieser Bach da, der vorbei fließt. Dieses Wasser, dieser Strom des Wassers, der fließt vorbei. Und weißt du, was dieser Strom des Wassers ist? Das sind all die Erlösten, all die Heiligen, all die Segnungen Gottes, die alles, was schon da vorbei fließt. Und du siehst, Gott hat den und den gesegnet, so und so. Und Gott hat den und den so und so gesegnet. Und Gott hat, und so weiter. Und der Gesegnete Gottes, die Quelle selbst, ist Jesus Christus. Und wenn du das alles siehst, du stehst nebenan und du siehst, das Wasser fließt vorbei und du holst, immer wenn du was brauchst, holst du das Wasser daraus aus diesem Bach. Es wird in die Erde fallen und sterben, das Weizenkorn, sagt der Herr. Bist du bereit, diesen Weg der Heiligkeit, der Heiligung, der Seligkeit zu gehen, in die Erde zu fallen und zu sterben und dann aufzugehen und dann neben dem Wasser sehen, wie der Herr all die Jahrhunderte die Menschen gesegnet hat. Johannes 1, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es. Wir heißen und wir sind es. Ich schimpf mich und ich bin's. Wir heißen und wir sind's. So, diese Erfahrung brauchen wir. Die Biografie der Heiligen, der Gesegneten, den Großen, ich muss sehen, guck mal, wie Gott die alle durchgetragen hat, die haben alle überlebt, sogar in der Wüste, im Gefängnis, sind gefoltert worden, die haben immer überlebt, die sind immer rausgekommen. Ein guter Freund von mir, den ich schon ein paar Mal in Russland auch besucht habe, Bruder Fedotow, der war 28 Jahre wegen seines Glaubens im Gefängnis. 28, seine Frau auch über 10 Jahre, wegen seines Glaubens. Und das ist ein Vater in Christus, ein Patriarch, du musst den Mann sehen, der ist hart geworden. Weißt du, nicht nur eine Stunde im Gefängnis, sondern 28 Jahre. Und heute ist er Bischof für 1800 Gemeinden in Russland. Also, aber der ist älterer Herr, aber stark. Du musst deine Kraft sehen. Sein Überlebenswillen. Im Gefängnis hat er überleben gelernt. Im Gefängnis hat er gelernt, seinem Gott zu vertrauen. Vom Gefängnis aus hat er die Gemeinden geleitet und dirigiert und die Gemeinden gebaut und so weiter. Und als ich dann, und es ist interessant, weißt du, ich kam dann in einer seiner Gemeinde, er ist mit mir mitgereist durch halb Russland und dann bin ich in einer Gemeinde und er erzählt von der Berliner Mauer, wie die gefallen ist und was Gott uns bei uns in Deutschland getan hat. Die Übersetzerin, die mich übersetzt hat, die hat gar keine Ahnung gehabt, was Berliner Mauer ist. Wirklich. Und dann habe ich gefragt, ja, sag mal Bruder, lesen eure Geschwister nicht Zeitung? Hören sie nicht Nachrichten? Schauen sie nicht Fernsehen? Nein, das alles haben wir nicht. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ihr seid ja desinformiert, ihr wisst ja gar nicht, was in der Welt passiert. Dann sagte er, weißt du Bruder, wir haben 70 Jahre Kommunismus gehabt. Und wir haben das nicht gebraucht dort. Und wir haben immer erfahren, was wir erfahren sollten. Und Gott hat uns immer durchgebracht. Und Gott hat uns immer geführt. Warum sollten wir jetzt, nachdem wir schon so wunderbare Dinge mit Gott erlebt haben, warum brauchen wir jetzt Zeitung und Nachrichten? Und so weiter? Lass doch die machen, was die machen wollen. Weißt du, in Russland ist ein Spruch, Moskau ist weit. Moskau ist weit. Lass die doch dort machen in Moskau, was die wollen. Und so weiter. Wir gehen unseren Weg mit Gott. Und weißt du, und ich finde es ganz toll. Wandelt nicht im Rat der Gottes, wandelt nicht in dem, was in der Zeitung steht. Und nicht das älter als eine Zeitung von gestern. So wandelt nicht im Rat der Gottlosen, der Nachrichten und so weiter. Weißt du, da werden manchmal Nachrichten unterschlagen, Nachrichten aufgebautscht und mit Nachrichten, da wird so viel manipuliert. Wir sollten viel mehr hören auf das, was Gott sagt. Und er wird uns schon sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das ist nicht Naivität, das ist Glaube. Gottvertrauen. Er wird euch sagen, was ihr tun sollt. Wie wird man gesegnet? Ganz schnell. Matthäus 5, Vers 3 und folgende Verse. Bei der Seligpreisung heißt es, selig sind, die arm sind vor Gott. Selig sind die Trauernden, selig, die keine Gewalt anwenden, selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, ihr kennt ja das alles, die Barmherzigen, selig sind, die reines Herzen sind, selig sind, die Frieden stiften, all das ist, was selig ist und die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und in Wahrheit und in Wirklichkeit, Jesus hat das alles durchgemacht. Jesus hat das alles durchgemacht. Er war derjenige, der wirklich arm war vor Gott, sich entäußerte, der Trauernde, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Er war der, der keine Gewalt angewendet hat, der hungerte und dürstete, aber er sagt noch am Kreuz, mich dürstet nach Gerechtigkeit. Er war der Barmherzige, der noch dem Stecher die Tür aufmacht zum Paradies. Er hat ein reines Herz, der von keiner Sünde wusste, wurde uns zur Sünde gemacht. Er hat Frieden gestiftet. Johannes, das ist deine Mutter und Mutter, das ist dein Sohn und so weiter. Er ist, der um Gerechtigkeit willen verfolgt worden ist. Und wenn du die Seligpreisung so richtig liest und Jesus ins Gedächtnis rufst und plötzlich dich vergegenwärtigst, das ist Jesus. Und wenn du Jesus in dir aufnimmst, hast du die ganzen Seligpreisungen in dir. Alle Seligpreisungen. Alle Seligpreisungen. Das Geheimnis des Lebens ist die Gegenwart Gottes in dir. Und die Bibel sagt, wir sollten in allem ihm gleichgestaltet werden. Das ist der große Segen. In ihm alles gleichgestaltet werden. Er ist der Weinstock. Und wir Gläubige sind ja die Reben hier auf Erden. Und wir leben durch ihn, das sind wir also in Verbindung mit ihm. Der Bach, er ist der Strom des Lebens, das fließt an uns vorbei, so fließt und pulsiert in unserem Leben hinein. Und die Gemeinde oder das Volk Gottes, die wandernde Kirche des Herrn, ist mit der himmlischen Kirche verbunden. Und weißt du, die oben preisen Gott, loben Gott, beten Gott an. Und wir sollten genau das Gleiche machen, was die dort im Himmel machen. Und was wir einmal im Himmel für 1 Milliarde von Jahren machen werden. Oder die ganze Ewigkeit hindurch machen werden. Wir sollten einstimmen im Lobgesang des Himmels. Und dann beginnt der Himmel hier auf Erden zu agieren. Wenn wir den himmlischen Zustand übertragen, übersetzen. Wir sind die Dolmetscher. Du und ich, wir sind der Dolmetscher der Herrlichkeit Gottes. Halleluja.